Predigt heute Morgen hat Matthias Amstutz sein Thema sichtbar glauben. Er wird aus Hebräer 11 einzelne Verse zitieren. Welche genau, wissen wir nicht. Und darum haben wir es auch auf dem Sonntagsblatt nicht drauf, einfach Hebräer 11. Ihr könnt dann gerne auch daheim als ganze Kapitel nachlesen. Vater im Himmel, danke, dass du mit Matthias gewesen bist in der Vorbereitung zu der Predigt. Danke, dass du zu ihm geredet hast durch deinen Geist und dass du durch ihn jetzt zu uns redest. Ich danke dir, dass wir die Predigt hören aus deinem Wort. Danke, Herr, dass du unsere Herzen möchtest erreichen. Heiland, schenk, dass wir auf dich hören. Und wenn wir etwas hören, was zu verändern ist bei uns, dann gib uns den Mut und Kraft, das umzusetzen in unserem Alltag. Ich danke dir, Herr. Amen.
Hebräer 11, die letzten Sonntag da gewesen sind, denen ist das nicht unbekannt. Wo die Barbara letzten Sonntag da vorne war und die Leitung hat und aus Hebräer 11 vorgelesen hat, habe ich gedacht, oh nein. Was mache ich jetzt? Weil ich habe auch Hebräer 11 vor für heute. Und habe dann so gedacht, ja, vielleicht ist ja dann schon alles gesagt. Und was soll ich dann heute euch noch erzählen? Aber ich habe dann gemerkt, so im Laufe des Gottesdienstes, dass es eigentlich ganz gut passt und dass ich heute trotzdem Hebräer 11 nochmal bringe. Nicht nur die ersten zwei Vers, sondern so ein bisschen einen Überblick über das ganze Kapitel. Mir geht es so, dass es meistens nicht schadet, wenn ich einen Text mehr als einmal lese oder mich ein bisschen mehr als einmal damit befasse. Und ich denke, das ist darum auch nicht schlecht, wenn wir das vom letzten Sonntag nochmal miteinander anschauen heute. Morgen. Der Text fasziniert mich recht und ich hoffe, dass es euch etwas so packt wie mich in den Vorbereitungen, dass es euch packt heute Morgen. Und wie das so lang ist, der Peter hat es gesagt, ich habe jetzt das ganze Kapitel jetzt abdrucken lassen im Sonntagsblatt. Wir werden nur einzelne Vers rauspicken oder einzelne Passagen und den Rest als Geheimtipp lesen Sie mal daheim in aller Ruhe an. Es lohnt sich dann noch ein bisschen weiter zu studieren. Zur Erinnerung, Hebräer 11, Barbara hat es gesagt, liefert eine Definition, was Glaube ist. Und in den ersten zwei Versen, oder im ersten Vers ist es relativ eine abstrakte Sache, eine Definition, was Glaube ist. Mit dem fängt es an, das Kapitel. Und nachher gibt es, ich sage, nehm das jetzt mal Illustration. Es gibt eine Aufzählung, Beispiel aus dem Alten Testament, was Glaube konkret bedeutet. Wie sich der Glaube auswirkt, was der bei einem Mensch bewirkt, was es mit einem Mensch macht oder was der Mensch, der glaubt, macht. Es zeigt uns ganz schön auf, das Zusammenspiel zwischen Glauben und Handeln oder Glauben und unserem Verhalten. Im Hebräer 11 wird deutlich, dass Glauben nicht etwas Verstecktes ist, etwas Geheimes, etwas Privates, sondern Glauben wird sichtbar. Glauben zeigt sich in unserem Leben. In unserem Verhalten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Glaube nur ein billiger Abklatsch. Dann ist das eine Imitation von Glauben, nicht wirklicher Glauben. Und so stellt sich heute Morgen für uns die Frage, für dich, für mich, ist dein Glaube, ist mein Glaube sichtbar? An was zeigt sich, dass ich glaube, dass wir glauben? An was wird das sichtbar? Ich möchte nochmal Hebräer, also nochmal heute Morgen das erste Mal, aber nochmal, wie wir es letzten Sonntag schon gehört haben, Hebräer 11, Vers 1 lesen. Da steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube heißt, überzeugt sie, es gibt einen Gott. Auch wenn man den nicht sehen kann. Auch wenn du den noch nie gesehen hast, es gibt einen Gott. Glaube heißt, sicher sein, dass der Gott ein Gott ist, der rettet, ein Gott, der seine Versprechen einhaltet, ein Gott, der immer zu uns steht. Es heisst, fest damit rechnen, dass es mit dem Tod nicht fertig ist, sondern dass es weiter darüber ausgeht, dass Jesus einst wiederkommt und uns zu sich holt. Der Glauben im Sinn der Bibel ist eine feste Überzeugung, eine Gewissheit. Das hat nichts mit dem zu tun, dass man sagt, ja, morgen wird es vielleicht schönes Wetter oder vielleicht regnet es auch. Oder ja, ich glaube, es hat gerade so knapp gelangt in der Prüfung. Ich glaube, ich sollte sie bestehen. Nein, Glauben heisst, fest damit rechnen, überzeugt sie davon. Es ist so. Nicht, ja, vielleicht trifft es ein. Oder es könnte sein, das. Sondern, es ist wirklich so. Ich bin sicher, es ist so. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das steht über allem, was nachher noch in dem Kapitel beschrieben wird, was jetzt noch folgt. Im Vers 2 heißt es dann, dass die Alten Gottes Zeugnis empfangen haben durch den Glauben. Je nach Übersetzung. Mit Alten sind nicht alte Leute mit grauen Haaren gemeint oder ab einem bestimmten Alter, sondern die einen haben es in den Übersetzungen vielleicht schon gesehen, sind Vorfahren gemeint, Menschen aus früheren Zeiten. Die werden im Vers 2 schon mal kurz angekündigt, im Sinn von, dass die geglaubt haben, und ab Vers 4 werden sie dann beschrieben, einzelne aus dieser Zeit. Und dazwischen steht aber noch Vers 3 eingeschoben, und ich möchte zuerst auf den eingehen, weil dort erfahren wir auch schon etwas darüber, was denn Glauben bedeutet. Ich lese also Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Der Glaube macht, dass wir Gott erkennen als der, der die Welt geschaffen hat. Dass wir erkennen, Gott ist der Schöpfer von dieser Erde. Die Welt ist kein Zufallsprodukt. Gott selber hat sie gemacht, und zwar durch sein Reden, durch sein Wort. Aus dem Nichts, wie es da heisst. Er hat also nicht irgendwie einen Klumpen Ton genommen wie ein Töpfer und dann die Welt gemacht, sondern es war noch nichts da gewesen. Und er hat geredet und die Welt ist entstanden. Unglaublich, so eine Aussage. Unfassbar für unseren Verstand. Eine Provokation für uns aufgeklärte Menschen, die uns das gar nicht erklären können, wie das gehen soll. Und wenn Gott natürlich in unserem Weltbild keinen Platz hat, dann können wir auch nicht glauben, dass er die Welt geschaffen hat. Dann müssen wir eine andere Erklärung dafür suchen. Und das wird ja auch da und dort gemacht. Aber der Glaube lässt uns erkennen, Gott hat die Welt geschaffen. Aus dem Nichts und durch seine Worte. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber für meinen Verstand ist das eine Zumutung. Das ist nicht einortbar. Wie soll das gehen? Nur durch Wort aus dem Nichts eine Welt, ein ganzes Universum schaffen? Wie könnte Wort so eine Kraft haben? Meine Worte, die entfalten nicht immer die gewünschte Wirkung. Ich bin Vater, und die Kinder haben, wissen, von was ich rede. Aber Gott Sein Wort hat Kraft. Eine unglaubliche Kraft. Und das zeigt die Bibel nicht nur an dieser Stelle, sondern immer wieder. Es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch. Es fängt an beim Schöpfungsbericht, den ich schon angetönt habe. Gott hat geredet und es ist passiert. Oder in den Evangelien, wo beschrieben wird, wie Jesus zum Sturm redet und der Sturm ist still. Wenn er zu Kranken redet, die werden gesund. Im Psalm 33 möchte ich euch eine Stelle noch vorlesen. Da ist auch ganz schön beschrieben, wie Gottes Wort Kraft hat. Ich lese im Psalm 33 ab Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. In Gottes Wort steckt eine unglaubliche Kraft. Er redet und aus dem Nichts entsteht das ganze Universum. Er redet und ein Sturm wird still. Er redet und Kranke werden gesund. Und so weiter und so fort. Und für unseren Verstand, zumindest für meinen Verstand, ist das unfassbar. Aber im Glauben wird es erkennbar. Im Glauben können wir das erkennen. Wir können es nicht beweisen, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er sie aus dem Nichts geschaffen hat. Aber durch den Glauben wird es zu einer festen Gewissheit. Es ist wirklich so. Also wenn wir schauen, was der Glaube konkret ausmacht, ein Stichwort ist erkennen. Wir erkennen, dass Gott Schöpfer von dieser Welt ist. Unser Glaube zeigt sich daran, dass wir das anerkennen, auch, dass er Schöpfer von der Welt ist, dass wir ihm zutrauen, aus dem Nichts ein Universum zu schaffen. Dass wir damit rechnen, dass sein Wort, das wir hier aufgeschrieben haben, eine unglaubliche Kraft hat. In Jeremia 23, da heißt es: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Oder im Jesaja 55, Vers 10, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort aus meinem Munde, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird es gelingen, wozu ich es sende. Gottes Wort hat Kraft. Wenn wir glauben, wird das für uns erkennbar. Wenn wir so ein bisschen uns anschauen, vielleicht, wenn wir unsere Mitmenschen anschauen, dann scheint es manchmal so, dass das Wort, das kraftvolle Wort von Gott, abprallt. Wie an einer Wand. Dass es wirkungslos bleibt. Und ich glaube, es gibt wirklich so harte Nüsse, ja, für ein Zeichen. Es ist nicht jeder gleich schnell zu knacken. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass das Wort von Gott wirklich wirkt. Und wenn er aus Wort eine ganze Welt kann schaffen, oder durch Wort eine ganze Welt kann schaffen, dann kann er auch einen einzelnen Mensch durch Wort verändern, durch sein Wort verändern. Dich, mich, unsere Mitmenschen. Die Frage ist, ob wir uns das, ob wir ihm das zutrauen, ob wir damit rechnen, dass Gottes Wort wirkt. Dass es wirkt, der Paulus schreibt im 1. Korinther 1, ab Vers 17 und Vers 18. Schnell die Stelle suchen. beschreibt er etwas von dem Wort von Gott. Er sagt dort, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und für mich zeigen die zwei Vers, das Wort von Gott zeigt wirklich. Entweder provoziert es dich, du lachst drüber, du spottest drüber, es ärgert dich, es ist dir eine Dummheit, wie es da heisst, oder aber es stärkt dich, es ermutigt dich, es führt dich zur Umkehr. Gottes Wort wirkt. So oder anders. Und damit können wir rechnen und das zeigt uns, oder das erkennen wir durch den Glauben, dass Gottes Wort Kraft hat. Damit gehen wir zum Vers 4. Ich lese aber für den Zusammenhang ab Vers 1, gerade bis Vers 7. Wer eine Bibel da hat, darf gerne mitlesen. Hebräer 11, Vers 1 bis 7. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Gott bezeugt diesen Menschen, dass sie Glauben hatten. Konkret genannt werden hier in diesem Abschnitt drei Personen. Es ist der Abel, der Henoch und der Noah. Sie werden hier erwähnt, weil ihr Leben zeigt, was Glauben heisst, wie sich Glauben auswirkt, weil es zeigt, dass sie Glauben hatten. Ich habe jetzt nicht Zeit, um da im Alten Testament euch all die Texte noch vorzulesen, die ihr Leben beschreibt. Wir beschränken uns auf das, was da innen steht, über sie. Aber es lohnt sich, daheim mal nachzulesen. Abel, Henoch, Noah, was sind das für Menschen gewesen? Was haben die erlebt mit Gott? Was erfahren wir da in dem Text über die drei Personen? Was haben die drei gemeinsam miteinander? Das Erste, was auffällt, das ist eine Wendung, die in dem ganzen Kapitel immer wieder kommt, ist durch den Glauben. Also die drei Männer haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie Glauben gehabt haben. Dass sie geglaubt haben. Und das Zweite, was auffällt, das sind das Stichwort gerecht oder Gerechtigkeit oder Gott gefallen. Diesen drei Menschen wird attestiert, es wird man über sie gesagt, sie haben geglaubt und sind gerecht worden. Sie haben Gerechtigkeit erlangt oder sie haben Gefallen gefunden bei Gott. Und es wird betont durch den Glauben. Obwohl, wenn wir die Menschen anschauen, sie haben einiges auch geleistet. Der Abel hat Gottes Opfer gebracht. Der Noah hat ein Schiff gebaut. 3 Stück. Gross, 150 Meter lang, 25 Meter breit. 15 Meter hoch. Das ist nicht nichts. Ich weiß nicht, wer von euch das von sich kann behaupten. Der Noah hat etwas geleistet für Gott. Aber Gott hat es nicht beeindruckt. Das Merkmal, das entscheidend ist, ist der Glaube. Durch den Glauben ist der Noah, der Abel, der Henoch gerecht worden vor Gott. Im Römerbrief Kapitel 3 heißt es: Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade und durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Der Abel, Henoch, Noah sind Menschen gewesen, wie du und ich, genauso sündhaft, genauso unvollkommen. Wir alle können vor Gott nicht bestehen, vor dem heiligen, dem gerechten Gott. Wir können ihm nicht gefallen. Und wenn unser Leben so selbstlos, so moralisch hochstehend es auch ist, es ist nie genug gut, um Gott damit beeindrucken. Im Vers 6 vom Hebräerbrief 11 heißt es: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es braucht den Glauben. Wir müssen glauben, dass es einen Gott gibt. Sonst können wir vor ihm nicht bestehen. Seine Heiligkeit, die stellt alles in Schatten. Alle unsere guten Werke, alles, was wir tun, das ist nichts wert. Das langt nicht. Es braucht den Glauben. Nur durch den Glauben können wir gerecht werden vor Gott. Wir werden heute Abend mal feiern, miteinander nach dem Gottesdienst, um uns auch daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil wir seine Vergebung brauchen, weil wir allein aus uns heraus eben nicht gerecht werden vor Gott. Nur weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wird Vergebung möglich, wird Gemeinschaft mit Gott möglich, können wir vor Gott gerecht stehen. Allein aus Gnade. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Unverdient, aus Gnade und durch den Glauben. Ich habe gerade gemerkt, ich habe euch etwas vorenthalten. Schnell nachholen. Das sind verschiedene Menschen, die im Kapitel 11 erwähnt werden. Als Beispiel für den Glauben. Die ersten 3 haben wir schon angeschaut. Abel, Henoch, Noah. Der Glaube führt zu Gerechtigkeit. Sie werden durch den Glauben gerecht vor Gott. Das zeichnet sie aus. An dem sieht man, dass sie geglaubt haben. Ich habe gesagt, sie sind aus Glauben oder durch Glauben gerecht worden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum steht denn überhaupt in dem Kapitel 11 noch all das, was sie auch gemacht haben? Warum wird erwähnt, dass der Noah eine Arche gebaut hat? Wenn das ja gar nicht für die Rettung hilft. Wenn er nicht durch seine Tat, sondern durch den Glauben errettet wird. Es hängt mit dem zusammen, dass eben seine Taten bestätigen, dass er glaubt. An ihrem Verhalten wird sichtbar, dass sie glauben. An ihren Taten können wir sehen, dass sie Gott vertrauen. Und so beweisen sozusagen ihre Taten, dass sie glauben. Auf der einen Seite eben ein Zeichen, dass sie Glauben hatten. Und auf der anderen Seite ist auch die logische Folge davon, dass sie geglaubt haben. Der Glaube führt sie zum Handeln. Und ihr Handeln bestätigt, dass sie glauben. Oder man könnte fast sagen, es beweist, dass sie Glauben hatten. Hätte Noah nicht geglaubt, dass Gott ihn retten durch die Arche, ich bin überzeugt, er hätte die Arche nicht gebaut. Es macht keinen Sinn, ein Leben lang so ein grosses Schiff zu bauen, über Jahre, wenn er nicht glaubt, dass irgendwann das Schiff gebraucht wird, um seine Familie zu retten. So ist der Glaube, hat ihn zum Handeln geführt. Und gleichzeitig sehen wir an seinem Handeln, dass er geglaubt hat. Und auch der Abraham, ich bin überzeugt, der wäre nicht aus seiner Heimatstadt ausgezogen, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, Gott hat mir ein gutes Land parat. Gott wird mir ein Land schenken, wie er es versprochen hat. Der Abraham, der taucht auf im Hebräer 8, also 11, Vers 8. Ich möchte euch das auch noch vorlesen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er ist ausgezogen, nicht gewusst, wohin es geht, aber er hat geglaubt, Gott wird ihn ans Ziel bringen, Gott wird ihn gut führen. Menschlich gesehen, völlig sinnlos oder unnötig, jetzt einfach auszuziehen von daheim. Es ist mir gut gegangen, er war ein reicher Mann. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, war sein Kind, aber sonst hat er ein super Leben gehabt dort. Warum soll er seine Heimat verlassen? Der Verstand spricht dagegen, aber der Glaube hat ihn dazu gebracht, auszuziehen, Gott zu vertrauen. Gott wird mir das Land geben, wo er ihm versprochen hat. An dem Ausziehen aus der Heimat sehen wir beim Abraham, dass er Glauben hatte. An was? Sieht man es bei mir, bei dir, dass du Glauben hast? Für den Abraham hat es geheissen, aus einem Land zu gehen in ein fremdes Land. Was heisst es für uns? Vielleicht heisst es auch für uns, in ein fremdes Land zu gehen. Auf Nepal, auf Österreich, auf Italien. Oder es gibt noch viele Länder mehr. Oder vielleicht auch in der Schweiz, an einem Ort, wo es noch keine Gemeinde gibt. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Es hat nachher, nach dem Abraham, noch ein paar Menschen mehr. Das sind da die Schwarzen, die gehen wir nicht nachher drauf ein. Nachher geht ein Gump zu dem. Aber da sehen wir beim Abraham, Glauben hat mit Gehorsam zu tun. Oder wird sichtbar am Gehorsam. Indem, dass er Gott gefolgt hat, seine Heimat verlassen hat, ist deutlich geworden, er glaubt. Da dazwischen, Isaac und so weiter, könnt ihr daheim nachlesen. Wir machen den Gump gerade zum Mose. Ich lese darum Vers 23 bis 26. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Der Mose kommt in einer Zeit auf die Welt, wo das Volk Israel in Ägypten ist, der Sklaverei, was unterdrückt wird vom ägyptischen König, was aber trotzdem immer grösser wird, zahlreicher und kräftiger, und der König von Ägypten kommt Angst über, denkt, irgendwann ist das Volk so gross und mächtig, dann können wir Ägypter zusammenpacken, also muss er die unterdrücken. Und er geht so weit, dass er sogar den Befehl rausgibt, dass alle neugeborenen Buben im Volk Israel müssen tot werden. Und Mose, seine Eltern, sie haben Glauben gehabt. Und sie haben sich nicht daran gehalten, an das Gebot. Sie haben den Mose in ein Körbchen da, versteckt im Schilf vom Nil. Und als die Tochter vom Pharao das Kind entdeckt, hat sie sofort ins Herz geschlossen, hat ihn dann zu sich genommen später, was nicht mehr müssen, an der Brust der Mutter trinken. Und so ist der Mose als Enkel vom Pharao oder als Sohn der Prinzessin in Prunk und Luxus aufgewachsen. In der Apostelgeschichte wird über ihn gesagt, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Also, er war einer von den Ägyptern. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Er hat alles gehabt am Königshof, was er braucht. Luxus, ein gutes Leben. Aber es kommt der Tag, wo er sich bewusst wird, ich bin Israelit, ich habe eine hebräische Abstammung. Oder wenn er sich daran erinnert. Und es kommt der Tag, wo er sich von den Ägyptern verabschiedet und den Schritt macht, ich will auch Teil vom Volk Israel sein. Wo er sich auf die Seite von den Unterdrückten stellt, von den versklavten Israeliten. All sein Luxus, all sein Reichtum, seine Vorrechte als Königsenkel gibt er auf, zum Teil vom Volk Israel zu sein. Es heisst, lieber leidet er mit dem Volk Gottes zusammen, lieber wird er verachtet wie Christus, erniedrigt, demütigt, als dass er weiter die Reichtümer von Ägypten nutzt, geniesst, in Saus und Braus lebt. Es hat ihm alles bedeutet, können Teil sein vom Volk Israel, können Teil sein vom auserwählten Volk von Gott. Er war bereit, dafür auch Leid in Anspruch, Leid auf sich zu nehmen, Spott, Verachtung. Die Frage, wie kommt er zu dieser Haltung? Was treibt ihn dazu? Es ist klar, wenn wir den Hebräer anschauen, durch den Glauben. Der Glaube hat ihn dazu gebracht, dass er sich mit seinem Volk identifiziert hat. Dass er bereit war, den Königshof zu verlassen. Alle Luxus, alle Reichtum, alle Vorrechte. Dass er bereit war, mit dem Volk Israel zu leiden. Das Volk Gottes hat zu Mose in seiner Zeit bedeutet, das Volk Israel. Bedeutet es auch heute noch. Aber heute gehören auch wir durch Jesus Christus dazu. Alle Gläubigen, auch aus den Nichtjuden, sind Teil vom Volk Gottes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, gehören wir da dazu. Das ist eine grosse Ehre, dass wir dürfen Teil sein von Gottes Volk. Und gleichzeitig kann es auch eine Last sein. In dem Volk Gottes hat es ja die unterschiedlichsten Menschen. Mit den einen kann man es besser, mit den anderen weniger. Aber sie sind Teil von Gottes Volk. Es hat auch Menschen drin, die ich mich sonst vielleicht nicht würde damit abgeben. Oder zum Volk Gottes gehören heisst auch von der Welt nicht verstanden werden. Verachtet werden, verspottet werden, bekämpft werden vielleicht sogar. Es braucht Mut, sich zu exponieren, sich zum Volk von Gott zu bekennen. Der Mose hat das gemacht, er hat sich da nicht dafür geschämt. Wie sieht es bei uns aus? Bei mir? Bei dir? Bin ich parat, mich zu exponieren, für biblische Werte einzustehen, mich als Teil vom Volk Gottes zu outen? Und was darf es mich kosten? Bin ich bereit, zu verzichten? Zu leiden vielleicht sogar? Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, viele Christen leiden, weil sie an Jesus glauben. Weil sie sich zum Volk Gottes zählen, weil sie dort dazugehören. Stelle ich mich auf die Seite vom Volk Gottes? Sehe ich mich als Teil davon? Auch dann, wenn man über uns lacht, wenn man uns verspottet. Auch dann, wenn mir nicht alles passt. Der FG Bubikon ist übrigens auch ein Teil vom Volk Gottes. Bekenne ich mich dazu? Stelle ich mich zum Volk Gottes, auch wenn die Werte in der heutigen Gesellschaft nicht mehr zählen, veraltet sind, und man ganz andere, wenn man überhaupt das Wort Wert darf brauchen, Wert hat heutzutage. Ich habe lange nicht gewusst, was ich für ein Wortnetz soll, um da bei Mose herzukleben, was es heisst, Teil vom Volk Gottes zu sein. Einmal ist Zugehören ist mal so ein Stichwort gewesen. Ich dachte, ja, das sagt schon etwas aus, aber irgendwie nicht alles. Mitleiden, auch ein Teil, was heisst, zuzuhören. Ich habe mich jetzt schlussendlich für Exponieren entschieden. Ob es das Beste ist, weiss ich nicht. Aber es geht darum, durch den Glauben hat sich der Mose exponiert. Er hat gesagt, ich bin auch ein Hebräer. Ich will mit dem Gott leben, von den Hebräer. Ich bin bereit, mich einzusetzen im Volk Gottes. Bereit, mit dem Volk Gottes zu leiden. Auch wenn es mich etwas kostet. Will ich dort dazugehören. Nach dem Mose werden im Hebräerbrief noch weitere Personen erwähnt. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich schaue die nicht alle mit euch an. Könnt ihr auch daheim nachlesen. Es geht weiter mit Rahab, mit den Richtern, das Barne, mit dem Samuel, David, mit den Propheten. Und sie alle stehen dort als Vorbilder für unseren Glauben. Und spannend ist, wenn wir ihnen ihre Biografien anschauen, so sehen wir, so wahnsinnig heldenhaft und perfekt sind die also nicht gewesen. Es sind Menschen gewesen wie du und ich. Menschen mit Fehlern und Schwächen. Der Abraham zum Beispiel hat seine Frau als Schwester ausgegeben. Sein Isaac hat ihn angemacht. Hat den gleichen Fehler auch gemacht. Der Mose hat einen Ägypter zu Tod geschlagen. Und der Samuel, der grosse Prophet, hat es nicht geschafft, seine Söhne zum Glauben an Gott zu führen. Hat missratene Söhne gehabt. Und so weiter und so fort. Alle die, die da so als leuchtende Figuren für den Glauben dastehen, haben auch ihre Fehler und Schwächen gehabt. Und trotzdem sind sie da als Vorbild für den Glauben. Gott sucht nicht die Perfekten, sondern die, die sich ihrer Schwachheit, ihrer Unvollkommenheit bewusst sind. Entscheidend ist, ob wir glauben, durch den Glauben. Wenn der Hebräerbrief noch nicht geschrieben wäre und vielleicht in 150 Jahren geschrieben würde, wer weiß, vielleicht würde sogar dein Name dort drin stehen. Überleg dir mal, wie man diesen Satz da könnte ergänzen. Durch den Glauben hat, setzt du deinen Namen ein, das und das gemacht oder erlebt oder gewirkt. Und vielleicht, wenn dir selber zu dir nichts einfällt, manchmal ist es einfacher, für jemand anderes nachzudenken. Setzt du den Namen ein vom Nachbarn und sagst ihm das nachher beim Killenkaffee. Wie du an ihm siehst, dass er glaubt. Was dich an seinem Glauben beeindruckt. Ich bete zum Schluss. Herr, ich danke dir für die Beispiele, die wir hier haben in deinem Wort, von Menschen, die geglaubt haben. Von Menschen, die ihr Leben mit dir gelebt haben und wo wir einfach dafür etwas sehen davon, was es heisst, mit dir unterwegs zu sein, was es heisst, an dich zu glauben. Und ich danke dir, dass du nicht die Perfekten suchst, sondern dass wir dafür in unserer Unvollkommenheit und Schwachheit vor dich kommen, dass du uns rufst, an dich zu glauben. Und ich bitte dich, dass der Glauben in unserem Leben sichtbar werden darf, dass er Auswirkungen haben darf in unser Leben, in das Leben von anderen Menschen. Schenke uns den Mut, um uns klar zu dir zu stellen, zu deinem Volk zu stehen. Und schenkst, dass wir dazu beitragen dürfen, dass noch andere Menschen zu deinem Volk dazustossen dürfen. Amen.